Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz. Hier kommt der Podcast mit den angegebenen Thema.
Genau, hallo auch von meiner Seite.
Stell dir mal Folgendes vor. Du denkst, du entscheidest völlig frei, welches T-Shirt du heute kaufst oder welches Hotel du für den nächsten Urlaub buchst, oder?
Naja, das ist zumindest das, was wir alle gerne glauben, ja?
Richtig. Aber die Datenlage, die wir uns heute anschauen, die zeigt ein völlig anderes Bild. Der Algorithmus hat diese Entscheidung mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schon vor, ich sag mal, 3 Tagen für dich getroffen.
Absolut. Und das ist genau der Grund, warum wir heute tief in diese Architektur des modernen Handels eintauchen.
Ganz genau. Und wir sprechen hier heute nicht über simple Rabattcodes oder so klassisches Retargeting, wo dir ein Schuh wochenlang im Netz folgt, ne?
Nee, das ist kalter Kaffee.
Sondern es geht um diese unsichtbare mathematische Grenze. Die Grenze zwischen algorithmischer Komfortkuration, also wo es noch nett und bequem ist, und präziser Verhaltenssteuerung. Wo endet die KI-Empfehlung und wo beginnt die Manipulation?
Eine sehr schmale Grenze.
Wir haben dafür aktuelle Analysen zum KI-Einsatz im Handel gewälzt. Wir analysieren, wie Systemarchitekturen unsere Kaufentscheidungen formen. Warum dieses ganze Thema Generative KI den klassischen Suchschlitz quasi beerdigt.
Mhm, definitiv.
Und wie Regulatoren, Stichwort AI Act, versuchen, eine Technologie einzufangen, die sich in Millisekunden selbst optimiert.
Also lass uns direkt auf die technische Evolution schauen. Die Metamorphose vom klassischen E-Commerce hin zur prädiktiven Verhaltensmodellierung, die ist einfach massiv.
Total, ja. Wir haben den Sprung gemacht von so einfachen relationalen Datenbanken, also die nur abfragen, was du gerade in den Warenkorb gelegt hast, richtig?
Genau, die ganz simplen Tabellen. Von denen sind wir hin zu hochdimensionalen Vektorräumen gewechselt.
Okay, das klingt jetzt direkt ziemlich abgefahren. Vektorräume.
Ja, das ist im Grunde reine Mathematik. Jeder Nutzer, jedes Produkt, jede noch so kleine Interaktion wird heute als mathematischer Vektor in einem Raum mit, ja, oft hunderten Dimensionen abgebildet. Große Plattformen wie Amazon machen das seit Jahren vor.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, also für den Hörer greifbarer machen. Wenn wir uns diesen Vektorraum vorstellen, dann ist das nicht mehr das klassische, so leicht staubige Lagerhausprinzip, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Wo man Produkte einfach nach Kategorien sortiert. Abteilung A für Elektronik, Abteilung B für Kleidung.
Genau, das wäre viel zu linear.
Man kann sich das eher wie einen extrem aufmerksamen, analytischen Barkeeper vorstellen, oder?
Ha, ja, das ist ein super Bild.
Dieser Barkeeper, der merkt sich nicht nur, dass du gerne Gin magst. Er berechnet im Hintergrund die mathematische Distanz zwischen Hunderten von Gästen und all ihren Vorlieben.
Und ihren Abneigungen, genau.
Und er weiß dann, wer diesen einen sehr obskuren japanischen Gin bestellt, der hat keine Ahnung, eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, auch eine ganz spezifische Art von getrockneter Grapefruit als Garnitur zu wollen.
Exakt. Das System reagiert eben nicht mehr auf deine direkte Suchanfrage, sondern es berechnet die Wahrscheinlichkeit deines nächsten Bedürfnisses. Und zwar durch die Bewegung der gesamten Masse in diesem Raum.
Krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Was hier so faszinierend ist, das ist wirklich das Warum dahinter. Es geht im Kern immer um Wahrscheinlichkeiten.
Mhm.
Ein oft zitiertes Paradestück in der Datenwissenschaft ist da der Fall der US-Kette Target. Hast du bestimmt schon mal gehört.
Ist das diese Geschichte mit der Schwangerschaft?
Ganz genau. Target hat nicht etwa magisch erraten, dass eine Kundin schwanger ist. Die haben schlichtweg 25 spezifische Produkte isoliert.
Also sowas wie unparfümierte Lotionen.
Richtig. Lotionen, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. Und sie haben gesehen, dass diese Produkte in einer bestimmten Kombination und Abfolge fast ausschließlich im zweiten Trimester der Schwangerschaft gekauft werden.
Wahnsinn.
Und wenn dein Vektor, also dein Profil, sich in diesem hochdimensionalen Raum exakt auf das Cluster dieser 25 Produkte zubewegt,
dann schlägt das System Alarm sozusagen.
Dann triggert das System eine vordefinierte Aktion, ja. Für Unternehmen senkt das enorm die Kosten, es optimiert die Kundenansprache und für die Supply Chain bedeutet das Predictive Shipping.
Ah, also vorausschauender Versand.
Genau. Amazon oder andere Giganten verlagern dann Produkte in lokale Edge-Warehouses, also Zwischenlager direkt in deiner Nähe, bevor du überhaupt auf Kaufen geklickt hast.
Weil sie schon wissen, dass ich es kaufen werde?
Weil dein Verhaltensvektor diese Aktion statistisch unausweichlich macht. Für den Verbraucher bedeutet das einerseits pure Bequemlichkeit durch Vorauswahl.
Aber andererseits auch, dass man total durchleuchtet wird.
Richtig. Statt Reizüberflutung bekommst du genau das, was du laut Mathe als nächstes willst.
Okay, das ist also diese Wahnsinnsarchitektur, die wir im Hintergrund haben. Aber die Schnittstelle zum Kunden, also zu dir als Einkäufer, die durchläuft ja gerade eine noch radikalere Transformation, oder?
Absolut. Wir sehen da einen riesigen Umbruch.
Wenn diese ganzen Datenanalysen und Vektordatenbanken quasi das Fundament sind, dann ist generative KI jetzt das neue glänzende Schaufenster.
Sehr gut zusammengefasst. KI ist nicht mehr nur ein reines Analysewerkzeug im Hintergrund.
Wir sprechen hier ja nicht von diesen einfachen, dummen Chatbots von vor 5 Jahren, oder?
Nee, vergiss die. Wir sprechen von Systemen, die auf RAG basieren. R-A-G.
Retrieval Augmented Generation.
Genau. Der Paradigmenwechsel hier ist enorm. Ein reines Large Language Model, also ein LLM, würde bei Produktfragen schlichtweg halluzinieren.
Weil es einfach nur statistische Wahrscheinlichkeiten von Wörtern aneinanderreiht.
Richtig, es erfindet dann einfach Fakten, die plausibel klingen. Durch RAG wird das Modell aber in Echtzeit an die unternehmenseigene, hart strukturierte Datenbank gekoppelt.
Okay, wie sieht das in der Praxis aus?
Stell dir vor, du suchst bei einem großen Tech-Store nach Kopfhörern für ein Großraumbüro mit starker Klimaanlage.
Sehr spezifisch.
Genau. Das würdest du so nie in einen normalen Suchschlitz tippen. Aber das RAG-System zieht in Millisekunden zehntausende Nutzerbewertungen, technische Datenblätter und Retourenquoten aus der Datenbank.
Und das LLM fasst das dann alles zusammen?
Exakt. Es fungiert nur noch als Synthese-Engine, die diese harten Fakten in einen natürlichen Dialog übersetzt. Unternehmen nutzen das auch intern enorm, um massenhaft Produktbeschreibungen zu automatisieren.
Klingt ja eigentlich erstmal toll, aber da muss ich jetzt direkt mal kritisch nachhaken. Sind diese Systeme wirklich fehlerfrei?
Das ist der wunde Punkt.
Denn laut unseren Quellen ist ja menschliche Kontrolle weiterhin absolut nötig, weil diese KI-Systeme eben doch Fehler erzeugen oder ungenaue Infos liefern, oder nicht?
Ja, absolut. Ich stimme dir da voll zu. Das wird uns immer als ultimative Bequemlichkeit verkauft. Aber es gibt da einen extrem schmalen Grat zwischen Unterstützung und Beeinflussung.
Das ist genau mein Punkt. Faktisch erschafft diese Bequemlichkeit doch eine extreme Konsumfilterblase für uns, oder?
Inwiefern?
Naja, wenn das System mir aus 10.000 Optionen in einem natürlichen Gespräch genau die 3 angeblich besten präsentiert, dann nimmt mir das doch komplett die periphere Sicht.
Du siehst den Rest des Sortiments gar nicht mehr.
Genau, wir bekommen nicht mehr das, was objektiv existiert oder vielleicht auch gut wäre, sondern nur noch das, was perfekt in unser berechnetes Profil passt. Das schränkt doch unsere Entscheidungsfreiheit total ein.
Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ein objektiver KI-Assistent hilft dem Nutzer. Aber diese Verengung, von der du sprichst, die ist bei kommerziellen Systemen oft strukturell bedingt.
Wie meinst du das?
Wir müssen uns die sogenannte Objective Function ansehen, also die Zielfunktion, auf die das KI-Modell trainiert ist. Ein Assistent, der kommerziell eingesetzt wird, optimiert nicht auf eine objektive Weltabbildung.
Sondern?
Der optimiert heimlich darauf, auf Conversion, auf Marge oder auf Lagerbereinigung zu pushen.
Ah, also wenn das Lager voll ist mit Modell X, dann empfiehlt er Modell X.
Genau, wenn der Algorithmus in seiner Berechnung bestraft wird, weil er Produkte mit geringer Gewinnmarge empfiehlt, dann wird die Gewichtung im Vektorraum subtil angepasst.
Das heißt, das System zeigt mir nicht die faktisch besten Kopfhörer für mein Büro?
Nee, es zeigt dir die besten Kopfhörer aus dem Cluster jener Produkte, die dem Unternehmen den höchsten Ertrag bringen.
Wow.
Der Dialog wirkt auf dich als Hörer extrem natürlich, hilfreich und objektiv. Aber die mathematische Gewichtung im Hintergrund ist stark voreingenommen.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn wir von der potenziellen Voreingenommenheit des Assistenten sprechen, von einer Zielfunktion, die auf Marge getrimmt ist,
ja,
dann verlassen wir ja die reine nette Produkteempfehlung und sind bei bewusster Manipulation angelangt.
Definitiv. Das ist die dunkle Seite.
Das bringt uns direkt zu der großen Informationsasymmetrie. Der Händler hat alle Daten, die ganzen Analysewerkzeuge und der Kunde sieht am Ende nur das fertige Ergebnis, den finalen Preis, ohne die Kriterien dahinter zu kennen.
Genau, die Blackbox.
Wir müssen hier über dynamische Preise sprechen. Aber ich werfe dir mal eine herausfordernde Gegenthese in den Raum, okay?
Gerne, schieß los.
Sind dynamische Preise automatisch böse? Also wenn Uber Surge Pricing macht oder ein Flugticket in den Sommerferien teurer ist, ist das nicht einfach nur das gute alte Gesetz von Angebot und Nachfrage?
Mhm.
Einfach nur Marktwirtschaft in Höchstgeschwindigkeit?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und zwar müssen wir hier extrem aufpassen und differenzieren.
Okay, wie?
Dynamische Preise zur reinen Marktsteuerung sind per se nicht problematisch. Das Uber-Beispiel, das du genannt hast, ist makroökonomisch.
Also für alle gleich?
Genau, es regnet, viele Leute wollen ein Auto, wenige Fahrer sind da, der Preis steigt für alle in diesem Gebiet. Das ist ökonomisch transparent.
Okay, das verstehe ich.
Problematisch und potenziell unfair wird es erst, wenn wir von mikroökonomischer Preisdiskriminierung sprechen. Also individuellen Preisen, die auf persönlichen Nutzerdaten basieren.
Also wenn der Preis nur für mich steigt.
Richtig. Hier fließen Parameter ein, die nichts mehr mit dem globalen Markt zu tun haben, sondern nur mit dir.
Was für Parameter sind das?
Oh, das kann alles sein. Der Akkustand deines Smartphones, die Geschwindigkeit deiner Mausbewegungen, was ein Proxy für Dringlichkeit sein kann, die Anzahl der geöffneten Tabs, dein Betriebssystem.
War der echt jetzt? Der Akkustand?
Ja, absolut. Wenn das Modell aus diesen ganzen Echtzeitsignalen ableitet, dass du gerade extrem unter Zeitdruck stehst und vielleicht ein hohes Einkommen hast.
Weil ich ein teures Endgerät benutze.
Zum Beispiel. Und wenn es dir deshalb für exakt dasselbe Hotelzimmer einen 15% höheren Preis anzeigt, als dem Nutzer im Tab nebenan, dem es anscheinend egal ist, dann fehlt da jegliche Transparenz.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist dann keine Marktwirtschaft mehr. Das ist das systematische Abschöpfen deiner individuellen Zahlungsbereitschaft.
Und diese algorithmische Ausbeutung von unseren Schwachstellen, die geht ja noch weiter, wenn man sich das Interface-Design anschaut. Wir reden hier von Dark Patterns.
Oh ja, ein riesiges Thema.
Aber wir meinen jetzt nicht diese dummen, blinkenden Countdown-Zähler von vor 10 Jahren, die jeder sofort durchschaut, oder?
Nee, wir sprechen von Designelementen, die durch Machine Learning massiv verstärkt werden, um Käufe oder Bildschirmzeit zu maximieren.
Wie muss man sich das vorstellen?
Das System nutzt oft sogenanntes Reinforcement Learning. Es testet nicht einfach nur Option A gegen Option B in einer statischen Gruppe,
sondern
es lernt in Echtzeit, auf welchen psychologischen Trigger du ganz spezifisch reagierst. Der Algorithmus probiert bei dir eine künstliche Verknappung aus, sowas wie nur noch 2 auf Lager.
Okay, und wenn mich das kalt lässt?
Wenn deine Conversion Rate darauf nicht ansteigt, merkt das System das sofort. Es wechselt die Strategie und nutzt vielleicht Social Proof, also 28 Personen schauen sich dieses Hotelzimmer gerade an.
Krass. Das heißt, der Algorithmus kartografiert quasi meine psychologischen Schwachstellen.
Ganz genau. Er passt die Nutzeroberfläche dynamisch an, um deinen Widerstand zu minimieren und dich zum Kauf zu drängen.
Okay, wenn Algorithmen uns im Geheimen dermaßen lenken können, wer beschützt uns dann eigentlich? Das führt uns ja unweigerlich zur Regulierung, ne?
In Echtzeit unsere psychologischen Exploits durchtesten, dann wirkt das klassische Rechtssystem dagegen doch wie eine völlig stumpfe Waffe, oder?
Das ist ein ständiges Tauziehen, absolut. Machine Learning-Modelle fressen Daten. Und bei personenbezogenen Daten greift in der EU zumindest mal die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO.
Genau, Daten müssen rechtmäßig erhoben werden, Nutzer müssen informiert sein.
Richtig. Und jetzt kommt ja noch der neue europäische AI Act dazu. Der bewertet KI-Systeme nach Risikostufen, um Grundrechte zu schützen.
Es ist echt verrückt. Auf der einen Seite wollen wir alle den ultimativen Komfort beim Shoppen. Ich will ja, dass die Suche gut ist.
Klar, spioniert werden. Wie sollen statische Gesetze eine Technologie regulieren, die sich bei jedem Klick neu kalibriert? Das ist doch ein Albtraum.
Wenn wir das große Ganze betrachten, dann stehen Regulatoren exakt vor diesem mathematischen Dilemma.
Erklär mal.
Die DSGVO fordert bei automatisierten Entscheidungen oft ein Recht auf Erklärung. Aber wie wendest du das auf ein Deep Learning-Netz mit 100 Milliarden Parametern an?
Puh. Ja, das versteht ja nicht mal der Entwickler selbst.
Eben. Moderne statistische Modelle sind oft so unfassbar komplex, dass einfache Erklärungen technisch extrem schwer umzusetzen sind.
Und wie versucht der AI Act das jetzt zu lösen?
Der AI Act versucht es über eine Risikoklassifizierung. Also ein Spamfilter ist geringes Risiko. Biometrische Überwachung im öffentlichen Raum ist ein inakzeptables Risiko.
Okay, und wo landet da unser Einkaufsalgorithmus?
Tja, gute Frage. Wo ordnet man einen Empfehlungsalgorithmus ein, der massiv Kaufentscheidungen manipuliert, aber eben keine direkten physischen Schäden verursacht?
Das ist genau der Punkt. Ein Gesetz kann ja klare Kennzeichnungspflichten fordern. Aber wie liefert ein Unternehmen den Beweis, dass der Preis nicht aufgrund meines Geschlechts oder meines Wohnorts angepasst wurde? Das Modell ist doch eine Blackbox.
Fachleute setzen da auf sogenannte erklärbare KI, auch XAI genannt.
XAI.
Explainable AI. Man nutzt spezielle Approximationsmodelle, um nachträglich die Gewichtung der einzelnen Faktoren aus der Blackbox herauszurechnen.
Also die schauen sich quasi an, was wäre passiert, wenn ich den Wohnort weggelassen hätte.
Exakt so funktioniert das. Das Problem ist nur, diese Erklärbarkeitsmodelle sind massiv rechenintensiv und oft selbst nur Annäherungen.
Also auch keine hundertprozentige Wahrheit.
Nee. Wenn du die hochdimensionale Entscheidung von einem neuronalen Netz auf eine einfache, menschenlesbare Erklärung herunterbrichst, verlierst du zwangsläufig die komplexe Nuance. Transparenz ist hier oft nur eine grobe Schätzung.
Also, was bedeutet das alles konkret? Gesetze sind das eine, aber die Technologie wartet ja nicht auf die Politik. Wir haben KI-Systeme, die tief in unser Verhalten eingreifen und Regularien, die echt an ihre Grenzen stoßen. Wohin geht die Reise?
Die Reise geht ganz klar in Richtung einer lückenlosen Begleitung des Kaufprozesses. Die Technologie wird noch unsichtbarer und allgegenwärtiger.
Also nicht mehr nur am Bildschirm?
Überhaupt nicht. Denk an Cloud Computing, Automatisierung in der Lieferkette und vor allem den Einsatz von autonomen Systemen und Robotik.
Meinst du damit autonome Lagerlogistik?
Auch das, aber eben auch im stationären Geschäft. Die nächste Stufe ist die sogenannte Sensor-Fusion im physischen Einzelhandel.
Ah, wie bei diesen Amazon Go Stores, wo man einfach reingeht und ohne Kasse wieder rausläuft?
Genau, diese Pilotprojekte. Aber die Architektur wird flächendeckend. Kameras tracken dann nicht mehr nur, ob ein Regal leer ist.
Sondern sie tracken mich.
Computer Vision-Algorithmen analysieren deine Dwell-Time.
Dwell Time, also wie lange ich verweile?
Richtig. Wie viele Millisekunden du vor einem bestimmten Regal zögerst, auf welches Label deine Augen gerichtet sind, selbst wenn du das Produkt dann gar nicht in den Wagen legst.
Wow, das ist ja echt Next Level.
Und diese physischen Datenpunkte werden dann in Echtzeit mit deinem digitalen Profil synchronisiert.
Die Software verschmilzt also völlig mit dem physischen Raum. Der Moment der eigentlichen Transaktion, also des Bezahlen an der Kasse, das löst sich komplett auf. Alles wird zu einem kontinuierlichen Datenstrom.
Und ob das Ganze am Ende als Segen oder als Manipulationsinstrument wahrgenommen wird, das hängt nicht von der puren Rechenleistung ab.
Sondern?
Es steht und fällt mit der Transparenz. Das ist das Fazit aus all unseren Quellen. Nur wenn der Verbraucher, also du, nachvollziehen kann, wie das System arbeitet, bleibt das Vertrauen erhalten.
Und damit auch unsere individuelle Entscheidungsfreiheit. Die Plattformen müssen also irgendwie beweisen können, dass sie nicht komplett gegen uns arbeiten.
Genau. Wenn das System nur darauf optimiert ist, jeden Cent aus dir rauszupressen, werden die Nutzer irgendwann abwandern. Vertrauen ist hier eine knallharte ökonomische Notwendigkeit.
Ein extrem spannender architektonischer Befund, um unsere heutige Recherche abzuschließen. Aber bevor wir jetzt einen Strich darunter ziehen, möchte ich dir als Hörer noch eine finale Frage mit auf den Weg geben, über die du mal in Ruhe nachdenken kannst.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir haben heute detailliert gesehen, wie prädiktive Modelle vorhersagen, was du willst. Aber wenn die KI irgendwann nicht mehr nur vorhersagt, was du kaufen willst, sondern dein komplettes Umfeld, deine Informationsdiät so perfekt kuratiert, dass sie deine Wünsche formt, bevor du sie überhaupt hast, triffst du dann beim Einkaufen eigentlich noch deine eigenen Entscheidungen?
Eine sehr gute Frage.
Das war es für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.